Abschnitt 20. Die Souveränität Gottes und Gebet. Wenn ihr um etwas bittet, nach seinem Willen, so hört er uns. 1. Johannes 5, Vers 14. Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, den Schöpfer zu erhöhen und das Geschöpf zu erniedrigen. Heute herrscht fast durchgehend die Tendenz, den Menschen zu erhöhen, aber Gott zu verunehren und herabzuwürdigen. Das gilt auch für einen Großteil dessen, was heute zum Thema Gebet gelehrt wird. Es geht um die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, die Verheißungen, die wir in Anspruch nehmen müssen, um unsere Bitten erfüllt zu bekommen. Und Gottes Ansprüche, Gottes Rechte, Gottes Ehre werden oft missachtet. Beispielsweise zu sagen, dass Gott verordnet habe, dass Menschenschicksale durch den Willen des Menschen verändert und geformt werden können, ist purer Atheismus. Das ewige Schicksal des Menschen entscheidet sich darin, ob er wiedergeboren ist oder nicht, denn es steht geschrieben, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3. Und die Frage, wessen Wille, der Wille Gottes oder derjenige des Menschen für die Wiedergeburt verantwortlich ist, ist ein für allemal durch Johannes 1, Vers 13 entschieden. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Zu sagen, dass das Schicksal durch den Willen des Menschen verändert werden könne, heißt, den Willen des Geschöpfes an oberster Stelle zu setzen und Gott praktisch vom Thron zu stoßen. Doch was sagt die Schrift? Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. 1. Samuel 2, Kapitel 6, Vers 7. Fast überall gilt das Motto, Gebet schafft Veränderung. Was diese Worte bedeuten sollen, ist aus der gängigen Literatur über Gebet ersichtlich. Wir sollen Gott überreden, seine Absicht zu ändern. Wenn ein Christ im Glauben betet und um Dinge bittet, die Gottes Willen entsprechen, dann wird er mit großer Gewissheit erlangen, worum er gebeten hat. Doch zu behaupten, dass Gott seinen ewigen Plan nicht verwirklichen wird und kann, wenn wir nicht beten, ist ein absoluter Irrtum. Denn derselbe Gott, der das Ziel bestimmt hat, hat auch bestimmt, dass sein Ziel durch die von ihm verordneten Mittel erreicht werden, deren eines das Gebet ist. Der Gott, der beschlossen hat, eine Segnung zu gewähren, gibt auch den Geist des Gebets, der die Segnung erfleht. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen, und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Daniel 4, Vers 32. Zu behaupten, Gott ändere seine Absicht, heißt entweder, seine Güte zu bestreiten oder seine Weisheit zu leugnen. Zunächst einmal leugnen sie rundheraus Epheser 3, Vers 11, wo von Gottes ewigen Vorsatz die Rede ist. Wenn Gottes Vorsatz ewig ist, dann nimmt sein Plan nicht heute Formen an, denn Gott kennt das Ende vom Anfang her. Zweitens widerspricht die Aussage Epheser 1, Vers 11, wo ausdrücklich gesagt wird, dass Gott alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Daraus folgt, dass Gottes Plan nicht durch die Gebete des Menschen Formen annimmt. Drittens, solche Aussagen setzen den Willen des Geschöpfes an höchster Stelle, denn wenn unsere Gebete Gottes Plan formen können, dann ist der Allerhöchste nicht mehr der Allgewaltige und Allwissende souverän. Zu Recht müssen wir uns die Frage des Heiligen Geistes durch den Apostel gefallen lassen. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Römer 11, Vers 34. Ist nicht gerade Gottes Unwandelbarkeit unsere größte Ermutigung zum Gebet? Weil bei ihm keine Veränderung ist, noch Wechsel, können wir sicher sein, dass wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, wir mit größter Gewissheit erhört werden. Luther hat sehr richtig gesagt, Gebet überwindet nicht Gottes Widerwillen, sondern gründet sich auf seinen Willen. Warum hat Gott bestimmt, dass wir beten sollen? Die große Mehrheit der Menschen würde antworten, damit wir von Gott bekommen, was wir brauchen. Nun, das mag ein Zweck des Gebets sein, doch es ist bei weitem nicht der Hauptzweck. In erster Linie und hauptsächlich ist das Gebet dazu verordnet, um Gott, den Herrn, zu ehren. Gott fordert, dass wir ihn als den Hohen und Erhabenen, der ewig wohnt, Jesaja 57, Vers 17, anerkennen. Er fordert, dass wir uns zu seiner allumfassenden Herrschaft bekennen. Als Elia für Regen betete, bekannte er damit seine Herrschaft über die Elemente, wenn wir zu Gott beten, dass er einen armen Sünder vor dem zukünftigen Zorn errette, dann erkennen wir an, was die Schrift bezeugt. Das Heil kommt vom Herrn. Jona 2, Vers 9. Wenn wir für die Ausbreitung des Evangeliums bis in die entferntesten Ländern seinen Segen erflehen, dann erklären wir seine Regentschaft über die ganze Welt. Und weiter. Gott fordert, dass wir ihn anbeten. Und echtes Gebet ist ein Akt der Anbetung, weil die Seele sich im Gebet vor Gott niederwirft. Weil wir im Gebet Gottes großen, heiligen Namen anrufen. Weil Gebet die Bestätigung seiner Güte, seiner Macht, seiner Unwandelbarkeit, seiner Gnade ist. Und weil es die Anerkennung seiner Souveränität ist, die wir bezeugen, wenn wir uns in seinem Willen fügen. Und weiter. Gebet gereicht zu Gottes Ehre, weil wir im Gebet unsere Abhängigkeit von ihm bestätigen. Wenn wir Gott in Demut anflehen, dann verlassen wir uns ganz auf seine Macht und Barmherzigkeit. Indem wir etwas erbitten, bezeugen wir, dass er der Urheber und die Quelle aller guten und vollkommenen Gaben ist. Das Gebet zur Ehre Gottes dient, ergibt sich obendrein aus der Tatsache, dass Gebet Glauben erzeugt, und keine Gabe unsererseits kann Gott so ehren und erfreuen wie das Vertrauen unseres Herzens. In zweiter Linie ist uns das Gebet von Gott als geistliche Segnung verordnet, als ein Mittel, um in der Gnade zu wachsen. Gebet ist von Gott zu unserer Demütigung verordnet. Beten heißt, in die Gegenwart Gottes treten, und das Empfinden seiner erhabenen Majestät schafft in uns die Erkenntnis unserer Nichtigkeit und Unwürdigkeit. Die den Herrn lieben, können nicht lange fern von ihm sein, denn es ist ihnen eine Freude, ihr Herz vor ihm auszuschütten. Gebet bringt nicht nur Liebe hervor, sondern durch die direkten Antworten, die wir auf unsere Gebete erhalten, wächst unsere Liebe zu Gott. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Psalm 116, Vers 1. Drittens, das Gebet ist von Gott verordnet, damit wir von ihm die Dinge erbitten, die wir benötigen. Doch wenn Gott vor Grundlegung der Welt alles, was in der Zeit geschieht, vorherbestimmt hat, was soll dann das Gebet? Wenn es wahr ist, dass von ihm und durch ihn und zu ihm alle Dinge sind, Römer 11, Vers 36, warum sollen wir dann noch beten? Gebet hat nicht den Zweck, Gott zu informieren, als wäre er unwissend. Der Heiland erklärte ausdrücklich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet, Matthäus 6, Vers 8, sondern es setzt voraus, dass Gott weiß, was wir brauchen. Gebet ist von Gott verordnet, damit wir ihm unser Bewusstsein, unsere Not bekennen. Hierbei sind wie immer Gottes Gedanken, nicht unsere Gedanken. Gott will, dass seine Gaben erbeten werden. Unsere Bitten sollen ihn ehren, ebenso wie unser Dank, den wir ihm nach Empfang der Segnung bringen. Welche Beziehung steht nunmehr zwischen Gottes Souveränität und dem Gebet des Christen? Gott hat verfügt, dass bestimmte Ereignisse geschehen werden, doch hat er auch verfügt, dass sie mit Hilfe der Mittel geschehen, die er zu ihrer Durchführung verordnet hat. Gott hat bestimmte Menschen zur Rettung auserwählt, doch hat er auch verfügt, dass ihre Rettung durch die Predigt des Evangeliums erfolge. Das Evangelium ist also eines der verordneten Mittel zur Durchführung der göttlichen Ratschlüsse, und Gebet ist ein weiteres. Gott hat die Mittel ebenso wie das Ziel bestimmt, und zu diesen Mitteln gehört das Gebet. Ja, die Gebete seiner Kinder sind Teil der ewigen Ratschlüsse Gottes. Hierin also liegt der Zweck des Gebets, nicht, dass Gottes Wille geändert werde, sondern dass er erfüllt werde zu seiner Zeit und auf seine Weise. Weil Gott bestimmte Dinge verheißen hat, können wir sie mit der vollen Zuversicht des Glaubens erbitten. Der landläufige Glaube macht Gott zu einem Diener, zu unserem Diener, der unsere Befehle ausführt und unsere Wünsche erfüllt. Nein, zu beten heißt, zu Gott zu kommen, ihm meine Not zu sagen, meine Wege dem Herrn zu befehlen und ihn tun zu lassen, was er für richtig hält. Das ordnet meinen Willen dem Seinigen unter, anstatt seinen Willen in Abhängigkeit von meinem Willen zu bringen. Kein Gebet ist Gott wohlgefällig, das nicht von der Haltung getragen ist, die sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Echtes Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, so dass einerlei Gedanken in ihm wie in uns sind. Unsere Herzen müssen mit seinen Gedanken erfüllt werden. Dann werden seine Wünsche zu unseren Wünschen, die im Gebet zu ihm zurückfließen. Hier treffen sich die Souveränität Gottes und das Gebet des Christen. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn wir nicht so bitten, hört er uns nicht. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich, dass ihr es für eure Lüste vergeuden könnt. Jakobus 4, Vers 3. Wir können Gott nur etwas bitten, worum auch Christus bitten würde. Im Namen Christi zu bitten heißt daher, unseren Willen außer Acht zu lassen und Gottes Willen anzunehmen. Das wichtigste Ziel in diesem Kapitel war es, die Notwendigkeit hervorzuheben, unseren Willen im Gebet dem Willen Gottes unterzuordnen. Mit größtem Ernst als bisher sollten wir flehen, Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1.